Liebe Gemeinde, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihre Stadt denken? Für die meisten von uns ist das natürlich Hannover, andere denken vielleicht eher an Celle oder an Bremen, Ihre Stadt oder an die nächste Kreisstadt in der Nähe Ihres Dorfes. Mit welchen Augen sehen wir unsere Stadt? Welche geistliche Verantwortung empfinden wir für unsere Stadt? In den letzten Tagen gab es in dieser Stadt fast nur ein Thema. Das haben Sie mitbekommen, den tragischen Tod von Robert Enkel, dem Torwart von Hannover 96. Er litt, wie es jetzt bekannt wurde, seit Jahren an schweren Depressionen und fand keinen anderen Ausweg als den Selbstmord. Ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten, wie ein einzelnes, persönliches Ereignis innerhalb weniger Stunden eine ganze Stadt aufwühlen kann. Es war schon erstaunlich. Natürlich haben die Medien auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber ein einzelnes, persönliches Ereignis schockt und wühlt eine ganze Stadt auf. Am Tag danach, am Mittwoch, strömten viele Menschen in die Marktkirche auf der Suche nach Trost, nach Halt, nach Orientierung, die ihnen leider dort auch nicht gegeben wurde, weil in der Predigt nichts gesagt wurde von der einen Hilfe, die nur Jesus Christus uns schenken will. In diesen Stunden, da konnte man ahnen, wie hilflos, wie trostlos, wie verloren eine ganze Stadt ist ohne Gott. Mag sie noch so modern sein, vollgestopft mit Wissenschaft und Technik, mit sozialen und medizinischen und therapeutischen Einrichtungen, mit kulturellen Angeboten und dennoch verlorene Stadt, verlorene Menschen. Welchen Blick haben wir als Gemeinde für unsere Stadt? In der Bibel spielen Städte eine wichtige Rolle. Denken Sie nur an Jerusalem oder Babylon. Und dann vor allem in unserer Apostelgeschichte, durch die wir ja jetzt in unserer Predigtreihe uns hindurch arbeiten, da reisen wir durch bedeutende Metropolen Europas. Letzte Woche Athen, in einigen Wochen Rom und heute erstmal Korinth. Die missionarische Strategie des Paulus war offensichtlich die, dass er in den Megastädten gemeindliche Stützpunkte aufzubauen versuchte, die dann in ihr Umfeld hineinwirken sollten. Das ist offensichtlich die Strategie. Also er ist immer wieder verstärkt in große Städte gegangen und hat dort versucht, Gemeinde zu sammeln, die dann in ihrem Umfeld missionieren konnte. Und deswegen eben auch Korinth. Korinth war ca. 80 Kilometer westlich von Athen gelegen. Und doch trennte diese beiden Städte mehr als zwei Marathonläufe. Athen, das hatten wir letzten Sonntag gesehen, das galt als Mekka der Bildung. Als Mekka der Wissenschaft, der philosophischen Schulen. Natürlich gab es da auch zahlreiche religiöse Angebote und Mysterienkulte. Aber vor allem steht Athen für Bildung und Forschung. In Korinth dagegen roch es nach Hafen, nach Fisch, nach Seefahrern, nach Matrosen und nach Geld. Nach Geld, ja. Denn die Stadt war zu jener Zeit wohl das bedeutendste Handelszentrum weit und breit. Das lag vor allem an ihrem Ort auf der Landkarte. Das ist nämlich ganz interessant. Schauen Sie sich das mal bei Ihrem alten Schulatlas zu Hause an. Korinth befand sich an jenem Nadelöhr, das die südliche Halbinsel Griechenlands mit dem Rest des Landes verband. Wenn Sie so eine Europakarte vor Augen haben, im Süden Griechenlands die Peloponnes und dann kommt diese kleine, schmale Landzunge, die den Südteil mit dem Rest des Landes verbindet, der sogenannte Isthmus von Korinth. Und rechts und links dieser Landzunge alles Wasser, im Osten der Saronische Golf, da geht es weiter Richtung Türkei. Und im Westen der Golf von Korinth, da kann man weiterfahren Richtung Sizilien, Richtung Italien. Korinth markiert also zum einen die Verbindung von Süd- nach Nordgriechenland und zum anderen war es ein bedeutender Hafen, ein zentraler Umschlagplatz für Handelsschiffe, die von Ost nach West verkehrten. Eine ganz entscheidende Handelslinie und wer sich so den großen Umweg um die Südhalbinsel, diesen Seeumweg um die Südhalbinsel herum ersparen wollte, das war immerhin eine Strecke von etwa 320 Kilometern mit dem Schiff, das dauerte schon. Wer sich das ersparen wollte, der überquerte diese schmale Landzunge bei Korinth. Die schmalste Stelle war etwa 6 Kilometer lang, ganz in der Nähe der Stadt. Und hier hatten technisch versierte Leute auch für Schiffe einen Übergang geschaffen. So mit Hilfe von Transportgeräten und Zuggeräten haben sie die Schiffe oft rüber geschleift. Es war ein enormer Aufwand, aber es hat Zeit gespart und Geld gespart. Und sie alle mussten an Korinth vorbei. Und Kaiser Nero begann 67 nach Christus mit dem Versuch, einen Kanal durch diese schmale Stelle hindurch zu bauen. Auch eine gute Idee. War aber etwas komplizierter, das Projekt, und wurde erst 1893 erfolgreich abgeschlossen. Es hat also so lange gedauert, wie eben öffentliche Bauprojekte oft dauern. Und dennoch war Korinth schon zu Paulus Zeiten ein florierender Umschlagplatz für den Handel zwischen Osten und Westen, Orient und Okzident. Hier sammelten sich Matrosen, Kaufleute, auch einige Wissenschaftler, religiöse Gurus, alles dabei. Die Stadt beherbergte, so vermutet man, zeitweilig etwa 700.000 Einwohner. Eine richtige Megapolis. Fast eine 750.000. Und Einnahmequelle, eine wichtige, war noch der Tourismus, die Sportindustrie. Dort fanden alle 2 Jahre die isthmischen Spiele statt. Und das war wohl nach den Olympischen Spielen die bedeutendste Sportveranstaltung, die das alte Griechenland zu bieten hatte. Allerdings hat die Stadt für ihren wirtschaftlichen Aufstieg einen hohen Preis bezahlt. Das muss man auch sehen. Wer von Korinth sprach, dachte oftmals auch an Unmoral und Dekadenz. Unmoral und Dekadenz. Und dafür war diese Metropole sprichwörtlich geworden. Ja, korinthisieren, das Wort gab es richtig, korinthisieren. Und das bedeutet so viel wie unzüchtig leben, sexuell ausschweifend zu leben, möglicherweise noch mit Alkoholismus verbunden, korinthisieren. Dafür stand eben diese Stadt auch. Und da gibt auch in Korinth gab es eine Akropolis, also eine höher gelegene Oberstadt. Und hier stand der Tempel der Aphrodite oder der Venus, je nachdem, wie man sie nannte, der Göttin der Liebe. Etwa 1000 Sklavinnen sollen dort als Tempelprostituierte gedient haben. Es war eine typische Einrichtung des Heidentums. Und nachts bevölkerten diese Prostituierten dann die Straßen der Stadt, um Geld zu verdienen. Das war Korinth. Und es ist also keine angenehme Situation, die Paulus hier antrifft, als er aus Athen eintrifft. Und schon dort hat er sich ja nach allem, was wir wissen, ja nicht so wohl gefühlt in Athen. Bei seinem Besuch hatte sich keine Gemeinde gebildet. Es waren Einzelne zum Glauben gekommen, aber wohl nicht sehr viele. Keine Gemeindegründung wird berichtet aus Athen. Und was soll dann hier erst in Korinth werden, wird er sich gefragt haben. Ja, in dieser verrufenen Hafenstadt mit ihrer offen propagierten Unmoral. Was wird erst hier werden? Und doch hat Gott ihn offensichtlich hierher geschickt. Ganz offensichtlich. Denn als Paulus dort landet und die ersten Eindrücke verarbeiten muss und auch die ersten Schrecksekunden wahrscheinlich, ja, der Eindruck dieser bedrückenden Metropole, da schickt der Herr Jesus ihm eine besondere Botschaft. Und da schickt Gott ihm ein wunderbares Versprechen. Und das haben Sie vor sich in Ihrem Predigttext, mit dem wir die Reihe fortsetzen. Und ich möchte Ihre Blicke zunächst mal auf Vers 9 lenken. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate. Was für eine Entdeckung. Was für eine Entdeckung für diesen müden Apostel. Und er muss müde gewesen sein, auch etwas zermürbt, etwas angefressen von allem, was hinter ihm lag. Wenn man dem Paulus schon sagen muss, fürchte dich nicht. Wenn man dem Paulus schon sagen muss, schweige nicht. Dem doch sonst das Herz und der Mund übergingen von der Botschaft des Evangeliums. Was muss mit diesem Mann alles los gewesen sein? Und was für eine Entdeckung jetzt, als Gott ihm sagt, du, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, hier in Korinth. Hier sind viele Leute, die einmal zum lebendigen Glauben kommen werden, auch wenn sie jetzt noch nichts davon ahnen. Hier wird eine lebendige Gemeinde entstehen, Paulus, sei ganz gewiss. Und Paulus könnte zurückgefragt haben, Herr, warum ausgerechnet hier, in diesem Sündenloch? Ja, darauf wäre kein Mensch von sich ausgekommen. Herr, in Athen, da hatten sie wenigstens Bildung und Kultur. In manchen kleineren Städten hier ringsum, da war immerhin die Moral noch nicht so total auf den Hund gekommen wie hier. Aber Jesus will es anders. Er will Gnade für Korinth. Je tiefer die Dunkelheit, umso heller strahlt die Gnade. Gnade für Korinth. Und das ist der Titel, den Sie über diesen Predigtext schreiben können, wenn Sie wollen. Wenn Sie ein Motto suchen, dann schreiben Sie da drüber Gnade für Korinth. Und als Untertitel können Sie schreiben, wie Gott einen Boten mutig und eine Stadt neu macht. Wie Gott einen Boten mutig und eine Stadt neu macht. Natürlich nicht total neu. Die Bordelle sind nicht plötzlich verschwunden, als Paulus dort weggeht. Aber es wird im Kern etwas neu. Es kommt eine christliche Gemeinde dorthin. Wir werden gleich sehen, wie das geht. Wie gern würde ich dieses Motto abwandeln und auf unsere Stadt Hannover beziehen. Gnade für Hannover. Das ist ein Motto. Gnade für Hannover. Und für Burgdorf und Celle und Bremen meinetwegen auch. Schauen Sie, wenn Gott in eine dekadente und moralisch verkommene Metropole wie Korinth eingreifen kann, dann doch genauso hier in Niedersachsen. Und wie er den Paulus dort gebrauchen wollte, so uns hier. Aber wie der Paulus dort ziemlich kleinlaut war, so wir auch hier. Und man fragt sich, wie will Gott mit diesem Mann in diesem Zustand, unter diesen Bedingungen dort in Korinth sein großes Ziel erreichen? Das ist die Frage. Etwa 5 Jahre später, so um 55 nach Christus, als Paulus schon weitergezogen war, da wird er einen Brief an die Korinther schreiben. Und da wird er sich an diese Anfänge hier in Apostelgeschichte 18 zurückerinnern. Und wissen Sie, was er da schreibt? In 1. Korinther 2, Vers 3. Da schreibt er, wie er dort mit wackeligen Füßen und bangem Herzen in Korinth begonnen hat. 1. Korinther 2, Vers 3. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Das ist die Situation hier. Hinter ihm lag diese mäßige Resonanz in Athen. Dazu kam die Einsamkeit jetzt in dieser 3/4 Millionen Stadt ohne Freunde. Und dann diese Aussicht, er wusste schon, das wird wieder Konflikte geben. Ja, wenn ich diese Stadt mit dem Evangelium von Schuld und Vergebung konfrontiere, was wird da wieder explodieren an Widerständen? Und Konflikte hat ja nun Paulus während der zurückliegenden Wochen wahrlich genug gehabt. Und das dürfte ihn auch kräftemäßig manchmal zermürbt haben. Kann man sich doch vorstellen, diese ständigen Auseinandersetzungen. Wer soll das lange aushalten? Ja, in Philippi, da hatten sie einen öffentlichen Mob auf ihn gejagt. Er war im Gefängnis gelandet, hatte dann das Erdbeben überstanden, war dann abgereist nach Thessalonich. Da war er durch die Judenfraktion bedroht worden. Ab nach Beröa, dann dort auch zur Flucht gedrängt nach einiger Zeit. Und dann Athen, erst große Aufmerksamkeit auf dem Areopag, wie wir letzten Sonntag sahen. Und dann hinterher der Spott gegen die Auferstehung und die Häme der sogenannten Gebildeten oder derer, die sich dafür hielten. Was würde als nächstes kommen? Aber Jesus hatte beschlossen, Gnade für Korinth. In dieser Stadt, Paulus, habe ich ein großes Volk. Und das wirst du sehen. Und darum müssen jetzt alle mithelfen, ob sie wollen oder nicht, die Feinde oder die Freunde, dass dieses große Volk sich findet, dass Jesus wie mit einem Magneten seine Leute aus dieser korinthischen Bevölkerung herauszieht und in seiner Gemeinde sammelt. Dass diese Gemeinde in Korinth entsteht, dass sie wächst, dass sie lebensfähig wird. Gnade für Korinth. Und liebe Leute, die nächsten Verse werden uns zeigen, wie Gott das macht, wie er das bewirkt. Und ich möchte Sie bitten, sich das ganz genau anzuschauen. Das kann für uns eine große Ermutigung sein, wenn wir sehen, wie Gott eingreift. Und wir wollen ihn darum bitten, dass er Ähnliches auch hier in Hannover schenkt. Teilweise hat er es schon geschenkt, dass er es weiterhin schenkt. Das ist keine Kopie von Korinth, aber es soll Gemeinde leben, wachsen zur Ehre Gottes. Und es sollen Menschen dazukommen, bei denen das niemand je erwartet hätte. Wie Gott Boten mutig und eine Stadt neu macht. Und das Erste, was Gott hier in Korinth bewirkt, er lenkt Feinde. Das ist unser Punkt 1. Er lenkt Feinde. Als Paulus nach Korinth kam, Vers 2, fand er einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius einen Juden gebunden hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Vers 3. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Schauen Sie, wie froh wird Paulus gewesen sein, dass er in dieser Riesenstadt so schnell Mitchristen findet. Glaubensgeschwister, die ihn aufnehmen, die ihn unterstützen, vordergründig, verdankt er das einem Mann, der die Christen gerade vertrieben hatte aus Rom, nämlich Kaiser Claudius. Gott lenkt Feinde. Höchstwahrscheinlich hat Claudius im Jahr 49 nach Christus sein Edikt zur Säuberung Roms herausgegeben. Der römische Geschichtsschreiber Sueton berichtet auch über diesen Vorgang in seinem Buch Das Leben des Claudius. Da schreibt Sueton, dass es unter den Juden Konflikte gegeben hatte, weshalb sie aus der Stadt Rom rausgeworfen worden seien. Aber welche Juden meint der Historiker? Einige durften ja seinerzeit auch bleiben. Hören Sie, was Sueton schreibt. Zum Anlass der Unruhe. Weil sie von Christus angestachelt immer wieder Unruhe stifteten, verbannte er sie aus Rom, der Kaiser. Von Christus angestachelt. Sprachgeschichtlich muss man wissen, der griechische Buchstabe Eta, Christus, wurde seinerzeit oft ausgesprochen wie I, also Christus. Also dürfte Christus als Christus ausgesprochen worden sein, nehmen viele Historiker an. Und demnach hätte der Streit um Christus die jüdische Gemeinde in Rom aufgewühlt. Christus war Stein des Anstoßes. Und höchstwahrscheinlich sind damals auch nur die Juden aus Rom verbannt worden, die sich für diesen Christus eingesetzt haben, die ihn bezeugt haben als Herrn und als König und als Messias. Und zu denen gehörte das Ehepaar Aquila und Priscilla. Die waren in ihrem Leben schon öfter umgezogen. Aquila kam ursprünglich aus Pontus, das war Kleinasien. Und dann lebte das Ehepaar eben in Rom, bis sie durch die Verbannung in Korinth landeten. Einige Jahre später sind sie wieder weitergezogen. Und schauen Sie, als der kleinlaute Paulus aus Athen kommend hier eintrifft, da können die beiden ihm schon ein Gästezimmer anbieten. So macht das Gott. So führt Gott, und wenn er will, kann er dafür sogar die Gegner seiner Gemeinde gebrauchen. In diesem Fall den Kaiser Claudius. Hätte Claudius die Leute nicht verbannt aus Rom, wären Aquila und Priscilla nie nach Korinth gekommen, hätte Paulus nicht diese Anlaufstelle gefunden. Luther hat mal gesagt, der Teufel ist nur Gottes Kettenhund. Das heißt, Gott kann, wenn er will, sogar den Teufel benutzen, um seinen Leuten Gutes zu tun. Und das ist für uns eine große Ermutigung, das zu wissen. Er lenkt die Feinde. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn Gott will, kann er ihre Gegner dazu gebrauchen. Diejenigen, die sie wegen ihres Glaubens ablehnen, die ihnen deswegen Schwierigkeiten machen, dass die so handeln müssen, ohne dass sie das übersehen und ohne dass sie das wollen. Dass Gottes Ziele dabei zum Tragen kommen. Gott lenkt alles souverän. Er lenkt die Feinde. Und dann folgt ein zweiter Schachzug. Erstens, er lenkt Feinde. Zweitens, er schenkt Freunde. Das ist auch eine ganz wichtige Ermutigung. Zweitens, er schenkt Freunde. Schauen Sie, Aquila und Priscilla sind die Ersten und sie arbeiten auch noch im gleichen Handwerk, das Paulus schon als Jugendlicher erlernt haben dürfte, nämlich Zeltmacher. Das passt alles zusammen. Und dadurch hat Paulus jetzt die Möglichkeit, in der Werkstatt von Aquila und Priscilla mitzuarbeiten. Er wohnt also nicht nur in ihrem Gästezimmer, sondern er schuftet auch in ihrer Werkstatt und er kann dabei so nebenbei seine Reisekasse etwas aufbessern, die inzwischen wohl ziemlich klamm geworden war. Das klingt so zwischen den Zeilen hindurch. Hier in Vers 3 steht, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher, wie er. Das ist interessant. Wenn wir uns den Paulus vorstellen, dann denken wir natürlich immer eher an Bücher, an dicke Schriftrollen, dass er wissenschaftlich arbeitet. Das war auch seine Hauptarbeit, dass er verkündigt hat, dass er gelehrt hat, dass er geschrieben hat, dass er studiert hat. Ganz klar. Allerdings war es damals bei den Rabbinenschülern üblich, dass die meisten zusätzlich einen praktischen Beruf erlernen sollten, um sich gegebenenfalls über Wasser zu halten, wenn es mal finanziell schwierig werden würde. Das war bei den jungen Rabbischülern damals nichts Ungewöhnliches. Und auf diesem Wege hatte Paulus offensichtlich den Beruf des Zeltmachers gelernt. Das hatte wahrscheinlich mit Lederverarbeitung zu tun. Die Zelte wurden aus Tierfellen gebastelt oder gebastelt kann man gar nicht sagen, hergestellt. Da musste sehr präzise gearbeitet werden, sehr gerade geschnitten werden. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gern gemacht. Aber bei Paulus funktionierte das offensichtlich gut. Er war nicht unerfolgreich anscheinend in diesem Beruf. Aquila und Priscilla haben ihn nicht rausgeschmissen. Gut. Aber die beiden, die waren mehr als Berufskollegen. Die waren Mitchristen und sie waren treue Freunde, auf die Paulus sich verlassen konnte. In Römer 16 wird Paulus später über die beiden schreiben, Römer 16, Vers 3, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben, jetzt kommt's, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Sie haben für mein Leben ihren Hals hingehalten, diese beiden, sagt Paulus. Wohl dem, der solche Freunde hat. Und mit ihrer Unterstützung konnte Paulus seine Missionstätigkeit fortsetzen. Ja, Vers 4, er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Paulus ging wieder nach seiner üblichen, vertrauten Methode vor. Er begann in der Synagoge, verkündigte dort seinen Judengenossen, freute sich über jeden, den er gewinnen konnte. Und manchmal haben sie ihn dann rausgeschmissen und dann ging er weiter zu den Heiden. Und dann sind Heiden zum Glauben gekommen. Und so in etwa läuft es auch hier. Und das alles wäre undenkbar gewesen in dieser Phase, ohne die prächtige Unterstützung von Aquila und Priscilla. Sie helfen ihm, treue Freunde. Gott lenkt Feinde und Gott schenkt Freunde. Und so will er uns auch als Freunde einander schenken, dass wir uns gegenseitig unterstützen in unserer Nachfolge, in unserem Dienst für den Herrn, in unserem Einsatz für die Mission. Und es bleibt nicht nur bei den beiden, nicht nur bei Aquila und Priscilla. Schauen Sie, wie es weitergeht. Als aber Vers 5 Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Also eines schönen Tages tauchen diese beiden vertrauten Mitarbeiter wieder auf, Timotheus und Silas. Und Gott schenkt Freunde, nicht nur neue, sondern er bringt auch alte wieder zurück. Ist auch schön. Sie hatten sich in Athen voneinander verabschiedet. Dann war Timotheus wieder nach Thessalonich gegangen, Silas wahrscheinlich nach Philippi und Paulus schon mal nach Korinth. Und dann hatten sie sich in Korinth wieder getroffen. Da hatten sie sich verabredet. Und sobald sie in Korinth auftauchen, schauen Sie her, da stellen wir bei Paulus eine Veränderung fest. Da steht nämlich, er richtete sich jetzt ganz auf die Verkündigung des Wortes. Das heißt, er musste jetzt nicht mehr als Zeltmacher arbeiten. Wörtlich steht ja, Paulus wurde ganz von dem Wort in Anspruch genommen. Nicht mehr nur am Wochenende, sondern jetzt die ganze Woche über konnte er fröhlich predigen, verkündigen und lehren. Da war er wieder in seinem Element. Und das heißt, er hat von jetzt an wieder Fulltime gepredigt und war wieder im vollzeitlichen Einsatz. Wahrscheinlich haben Silas und Timotheus ihm neue finanzielle Unterstützung gebracht. Das ist also hochinteressant. Er wird dann im 2. Korintherbrief schreiben, meinem Mangel halfen die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Das waren hier Silas und Timotheus. Sie haben also wieder neues Geld von den Freunden gebracht und so brauchte Paulus nicht mehr praktisch zu arbeiten, sondern konnte jetzt alle Zeit und alle Kraft in die Verkündigung des Evangeliums investieren. Wie viel Freunde schenkt Jesus seinen Boten? Aquila und Priscilla, Timotheus und Silas, die Gemeinde in Philippi, die ihn unterstützt. Und es kommen noch immer mehr dazu. Schauen Sie Vers 6. Als sie aber widerstrebten, nämlich die Juden, und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Vers 7. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam auch zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, die zuhörten, sie wurden gläubig und ließen sich taufen. Also, in Vers 6, da sehen wir, wie einige von der jüdischen Gemeinde jetzt sehr brutal sich wehren und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und was macht Paulus? Er akzeptiert das, aber er macht den ganzen Ernst ihnen klar, der mit dieser Entscheidung verbunden ist. Er sagt ihnen, Leute, ihr habt alles gehört. Ihr seid voll verantwortlich. Und deswegen kommt dieses Zitat aus Hesekiel 33, Vers 4. Euer Blut, sagt er, komme über euer Haupt. Das heißt, Gott wird euch voll zur Verantwortung ziehen für eure Ablehnung seines Messias. Ich habe euch alles gesagt. Ich habe meine Verantwortung erfüllt. Ihr seid voll informiert, was ihr braucht, um gerettet zu werden, um Vergebung eurer Sünden zu bekommen. Und jetzt wird Gott euch richten nach dem, was ihr wisst. Paulus macht das ganz deutlich. Und dann schüttelt er seine Kleider aus. Das war eine typische jüdische Geste. Damit wollte er gewissermaßen den Staub aus den Klamotten schütteln und sagen, uns verbindet jetzt nichts mehr. Nicht mal mehr der Staub eurer Synagoge. An Christus scheiden sich die Geister. Klammer auf, das bedeutet nicht, dass Paulus sein ganzes jüdisches Volk aufgegeben hätte. Das haben wir in der Bibelstunde in Römer 9 bis 11 gesehen. Aber hier diese jüdische Gemeinde in Korinth. Da zieht er einen ganz klaren Schlussstrich und sagt, ich schüttle den Staub aus meinen Klamotten. Von jetzt an gehen wir völlig getrennte Wege, weil ihr Jesus ablehnt. Ja, und wo wird Paulus jetzt predigen? Er geht raus aus der Synagoge. Schauen Sie mal hier an, Vers 7. Und er findet gleich ein anderes Haus quasi in der Nachbarschaft. Er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Das war natürlich auch ziemlich brisant. Ne? Titius Justus, ein Gottesfürchtiger, also ein Heide, der sich zur Synagoge gehalten hatte, der stellt jetzt sein Haus für die Lehrvorträge von Paulus zur Verfügung. Und das unmittelbar in der Nachbarschaft der Synagoge. Das dürfte den Synagogenvorstehern auch nicht so gefallen haben. Und wer zur Synagoge ging, der musste sich dann immer entscheiden. Ne? Er wusste, okay, im Haus des anderen, da predigt jetzt der Paulus. Gehe ich zur Synagoge, gehe ich zum Paulus. Das war eine ziemlich brisante Situation. Und selbst in der Synagoge zeigt die lange Bibelarbeit des Paulus Wirkung. Vers 8 berichtet von einer Sensation. Das war die absolute Sensation, Vers 8. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und haben sich noch gleich taufen lassen. Dieser Schritt, der dürfte sich bald herumgesprochen haben unter den jüdischen Gemeinden. Das müsste Entsetzen ausgelöst haben, dass sie gesagt haben, jetzt hat sogar ein Synagogenvorsteher sich zu Jesus bekehrt. Wenn das Schule macht, wenn sogar unsere führenden Vertreter schon diesem Paulus und diesem Jesus auf den Leim gehen, was für eine Lawine wird das auslösen, was für eine Bekehrungslawine, die unsere jüdischen Gemeinden unter sich begraben könnte. Und das muss verhindert werden. Und was machen sie? Sie greifen zu diesem probaten Mittel, mit dem schon ihre Genossen in anderen Städten den Paulus losgeworden waren. Sie überfallen den Paulus, schleppen ihn auf den Marktplatz und treten dann ein öffentliches Tribunal gegen ihn los. Aber diesmal haben sie sich verrechnet. Denn der lebendige Gott, der diese Stadt Korinth nicht aufgeben will, der hat noch einen dritten Schachzug auf Lager. Den werden wir jetzt noch sehen. Wir hatten gesagt, er lenkt Feinde. Zweitens, er schenkt Freunde. Und drittens, jetzt werden Sie staunen, er schickt Funktionäre. Drittens, er schickt Funktionäre. Was heißt das? Gott sorgt dafür, dass in dieser kritischen Situation der richtige Funktionär zur richtigen Zeit im richtigen Amt ist. Das passiert ja auch nicht häufig. Ja? Denken Sie an den Fall der Mauer, den wir am letzten Freitag gefeiert haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, zu der Zeit wäre in der damaligen Sowjetunion nicht Gorbatschow, sondern Putin an der Macht gewesen. Was wohl dann passiert wäre? Gott lenkt die Geschichte. Und in diesem Fall heißt der richtige Mann am richtigen Ort Gallio. Und es ist spannend, was wir hier zum Schluss alles über ihn erfahren. Schauen Sie bitte ab Vers 12. Als aber Gallio Statthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz. Bei euch, so seht ihr selber dazu, ich gedenke nicht darüber, euer Richter zu sein. Und er trieb sie weg vom Richterstuhl. Das ist hochinteressant. Die Provinz Achaia, das war so die südliche griechische Halbinsel. Korinth war der Verwaltungssitz dieser Provinz. Und der Gallio war der Prokonsul. Und es ist wieder auffällig, Paulus verwendet exakt den richtigen Titel. Da ließ sich viel dazu sagen, ich verzichte da auf Zeitgründe, aber es war ein ganz spezieller Titel, der in dieser speziellen Provinz gebraucht wurde für den Verwaltungsbeamten. Und genau den trifft Lukas wieder. Wie exakt ist die Apostelgeschichte. Und über diesen Lucius Junius Gallio wissen wir besonders viel. Er war geboren im spanischen Cordoba. Er war ein Bruder des Philosophen Seneca. Ist auch hochinteressant. Und dieser Seneca, der hat sich sehr freundlich über seinen Bruder Gallio geäußert. Das können Sie bei Seneca nachlesen. Er sagt, das war eine intelligente Person, die jegliche Schmeichelei hasste und gesegnet war mit einer ungekünstelten, angenehmen Persönlichkeit. So äußert sich Seneca über diesen Gallio. Das ist ein nettes Zeugnis, wenn es einem der eigene Bruder ausstellt. So, und auf diesen Gallio treffen nun die Gegner des Paulus. Und er bestätigt das Lob seines Bruders aufs Feinste. Schauen Sie hier, in Vers 13, wo sie sagen, dieser Mensch überredet die Leute dem Gesetz zuwider. Wahrscheinlich haben sie das jüdische Gesetz gemeint und haben gesagt, der Paulus behauptet, dass man ohne Einhalten des Gesetzes gerettet wird durch den Glauben. Aber sie haben das auch in der Schwebe gelassen. Die Römer konnten denken, er stachelt sie gegen das römische Gesetz auf. Das war sehr, sehr diffus. Und sie hofften, dass der Gallio darauf anspringen würde. Aber schauen Sie, Gallio sieht genau, wohin der Hase läuft. Und als Paulus den Mund aufmacht, um sich zu verteidigen, da sagt der Prokonsul gleich ganz entschlossen zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Also wenn es wirklich um eine Straftat ginge, um eine politische, öffentliche Sache, dann würden wir darüber reden. Aber darum geht's ja gar nicht. Ja, weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen, das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke nicht, darüber Richter zu sein. Das heißt, er schließt die Akte, er beendet den Prozess und vertreibt die Leute dann sehr energisch aus seinem Gerichtsbereich. Ja, und für die war das wirklich kein guter Tag, denn nach dem Fehlschlag vor Gericht wurde ihr neuer Synagogenvorsteher, der Sosthenes, auch noch verprügelt. Das steht hier in Vers 17. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge. Das war offensichtlich der Nachfolger von dem Crispus, der sich bekehrt hatte. Und sie schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio kümmerte sich nicht darum. Also er guckt weg und lässt sie gewähren. Es ist nicht ganz klar, wer die Täter waren. Also die Christen waren es bestimmt nicht. Denn das hatte der Herr Jesus ausdrücklich verboten, dass wir Gewalt anwenden dürfen. Das hätte Paulus auch nicht zugelassen. Aber wer hat den Sosthenes dann verprügelt? Manche nehmen an, es waren vielleicht seine Judengenossen. Sie waren unzufrieden damit, dass er die Verhandlung so schlecht geführt hat vor dem Gallio und dass der Paulus so billig davongekommen ist. Andere Ausleger nehmen an, es waren die Heiden, die sich darüber gefreut haben, dass diese jüdische Truppe jetzt gewissermaßen auf Widerstand gestoßen war und die das gleich ausgenutzt haben, um dem Sosthenes noch einen weiteren Denkzettel zu verpassen. Es gab auch im damaligen Römischen Reich doch etliche Tendenzen zum Antisemitismus. Wir wissen es nicht. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Sosthenes später Christ wurde. Wie komme ich darauf? Im ersten Korintherbrief, den Paulus also so rund 4 Jahre später schreibt, wissen Sie, wie Paulus diesen ersten Korintherbrief beginnt? Da heißt es: Paulus, berufen zum Apostel Christi durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder. Und da das in Korinth war und der Name Sosthenes so häufig nun auch nicht vorkam, spricht manches dafür, dass dieser Sosthenes, der hier verprügelt wurde, an dem Tag, als Paulus freikam, dass der hinterher Kontakt zu der christlichen Gemeinde bekommen hat, dass er das Evangelium gehört hat und dass er auch sich Jesus Christus als seinem Herrn und Erlöser anvertraut hat. Was für bewegende Geschichten geschehen da zwischen den Zeilen. Der Mann des Tages aber war Gallio, dieser Funktionär, den der Herr offensichtlich für diese Situation geschickt hatte. Und überlegen Sie, es gibt noch einen ganz spannenden Hinweis. Aus archäologischen Funden wissen wir ziemlich genau, dass der Gallius sein Amt nur für ein Jahr ausübte, nämlich von Juli 51 bis Juni 52. Das hat man aus einer Inschrift ziemlich genau rekonstruieren können. Juli 51 bis Juni 52, danach wurde er von einem Fieber befallen und musste seinen Posten räumen. So, also er war nur für dieses kurze Zeitfenster dort. Aber gerade in dieses kurze Zeitfenster, in dieses eine Jahr, wo er dort war, gerade da hinein fiel dieser Angriff auf Paulus. Gerade in diesem einen Jahr wurde er dort gebraucht. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er dort war. Es ist enorm. Und überlegen Sie bitte, seine Entscheidung, die er an diesem Tag getroffen hatte, die wirkte weit über seine Amtszeit hinaus. Denn mit seinem Spruch hat der Seneca-Bruder was geschaffen? Einen Präzedenzfall zugunsten der Christen. Na klar. Jetzt konnten sie sich auf dieses Urteil berufen und sie konnten sagen, ein römischer Prokonsul hat dem Paulus bestätigt, dass unsere Botschaft nicht staatsfeindlich ist. Das war ein Präzedenzurteil zugunsten der Christen, was dieser Gallio dort getroffen hat. Das war von strategischer Bedeutung. Wäre Gallio auf die Ankläger des Paulus hereingefallen, dann wäre sein Urteil ein Präzedenzfall gegen die Christen geworden. Und wenn er Paulus hier verurteilt hätte für Staatsfeindlichkeit, dann hätte das die Mission in Korinth und weit darüber hinaus über Jahre hinweg zusätzlich schwer belasten können. Aber Gott hat das verhindert. Gott schickt Funktionäre. Er schickt den richtigen Amtsträger zur rechten Zeit. Der Herr wollte Gnade für Korinth. Der Herr wollte seinen Leuten den Rücken frei halten. Und darum hat er seinen Boten bewahrt und immer wieder ermutigt, durch Feinde, durch Freunde und durch Funktionäre. Und genauso dürfen wir uns darauf verlassen, liebe Geschwister, dass der Herr uns bewahren wird, dass der Herr die Umstände so lenken wird, dass wir unseren Dienst tun dürfen, manchmal unter größeren Schwierigkeiten, manchmal unter angenehmeren Bedingungen. Aber er wird darüber wachen, er wird für uns sorgen. Wir müssen uns nicht sorgen. Und unser Herr, das sehen wir hier in Apostelgeschichte 18. Unser Herr kann alle Kräfte und alle Mächte, Klammer auf, und sogar die Behörden, Klammer zu, dazu beitragen lassen, dass seine Gemeinde wächst und dass seine Boten ihre Arbeit tun dürfen. Mit ganzer Hingabe. Aber damit haben wir das Beste noch gar nicht gesagt. Das Beste soll hier am Schluss stehen. Denn so genial unser Herr alle Umstände in seinen Händen hält, die größte Hilfe und der beste Trost ist noch etwas anderes. Ja, unser Herr lenkt Feinde. Ja, unser Herr schenkt Freunde. Und er schickt Funktionäre. Aber schließlich kommt er selbst. Und das ist der vierte und letzte Punkt. Er kommt selbst. Und damit schließt sich unser Kreis und wir kommen noch einmal zu Vers 9. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Verstehen Sie? In jener Nacht, da schenkt der Herr seinem angestrengten, aufgewühlten Boten eine ganz besondere Ermutigung. Er sagt ihm, du, ich bin selbst bei dir. Ganz persönlich, ich bin mit dir, Paulus. Ich werde dafür sorgen, dass dein Dienst kein Fehlschlag wird. Ich werde es schenken, dass hier in Korinth eine lebendige, starke Gemeinde entstehen wird. Und das erinnert so, wie Gott den Josua Jahrtausende vorher gestärkt hat, wo er dem Josua in Josua 1 sagt, ich will mit dir sein. Ich will nicht von dir weichen. Der Herr, dein Gott, ist mit dir, Josua, in allem, was du tun wirst. Und genauso sagt der Herr hier seinem Paulus, ich selbst bin mit dir. Und das ist das Größte. Er lenkt Feinde, er schenkt Freunde, er schickt Funktionäre, aber er kommt selbst. Und wir können nicht erwarten, dass der Herr uns auf genau die gleiche Art und Weise anspricht, durch diese spezielle Erscheinung. Das war vor allem in jener apostolischen Zeit so, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Als Gott seine herausragenden Apostel auch auf besondere Weise ausgestattet hat. Aber die Substanz dieses Versprechens, der Inhalt dieses Versprechens, der gilt uns genauso. Was hat der Herr Jesus gesagt am Ende des Matthäus-Evangeliums? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin mit dir. Und für John Wesley wurde daraus ein Lebensmotto. Er hat immer wieder gesagt, das Beste ist, Gott ist mit uns. Das ist das Beste, dass Gott mit uns ist. Und dann fügt er hinzu, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das heißt nicht, dass Paulus vor jeder Bedrängnis, vor jeder Verfolgung bewahrt wurde. Davon haben wir ja genügend Kostproben gehabt. Aber niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das heißt, Paulus, ich werde dich durch alles hindurch bewahren. Ich werde dich durch alles hindurch tragen. Sie können an dir rumzerren. Sie können dich manchmal sogar verprügeln, möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie dir nicht wirklich schaden können. Ich bewahre dich. Ich bringe dich ans Ziel. Und ich halte dich fest. Auch die brutalsten Gegner können dir nicht wirklich schaden, weil der Herr bei dir ist. Und sehen Sie, genau das hat der Herr uns auch versprochen. Wenn Sie in bestimmten Situationen sind, wo Sie sehr viel Widerstand und Gegenwind spüren, denken Sie an dieses Wort. Niemand wird sich unterstehen, dir zu schaden. Ich halte meine Hand drüber. Und wenn du dich manchmal so in die Ecke gedrängt fühlst, sei es in der Schule, sei es am Arbeitsplatz, vielleicht sogar in deiner Familie. Und wenn du den Eindruck hast, sie machen mich fertig. Und immer wenn ich den Mund aufmache, um etwas von Jesus und seinem Evangelium zu sagen, kriege ich wieder einen auf die Mütze, dann werde ich wieder angegriffen, werde ich wieder eingeengt. Der Herr sagt, niemand wird sich unterstehen. Niemand wird dir wirklich schaden können. Ich bin bei dir. Nehmen Sie das bitte mit in die nächste Woche. Nehmen Sie diesen Bibeltext mit in die nächste Woche. Schauen Sie immer wieder rein. Schauen Sie, wie liebevoll, wie genial der Herr Jesus seinen angeschlagenen Boten wieder aufgerichtet hat. Und am Ende heißt es dann ganz souverän in Vers 11, er blieb dort aber ein Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und als dann die Sache mit Gallio passiert ist, blieb er nochmal eine ganze Zeit. Also die Gegner hätten ihn am liebsten schnell aus der Stadt rausgeschmissen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und daran haben sich alle Gegner die Zähne ausgebissen. Paulus war in nur ganz wenigen Städten so lange wie in Korinth. Interessant, aber das war Gottes Plan. Und später wird Paulus dann immer wieder reden vom Gott allen Trostes. Ausgerechnet im 2. Korintherbrief wird er sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und als er das schreibt, da denkt er bestimmt auch an die schwere Anfangszeit in Korinth. Aber der Gott allen Trostes ist bei ihm. Liebe Gemeinde, auch uns will der Herr immer wieder neuen Mut schenken. Er will uns trösten. Er will uns stark machen, um für unsere Zeitgenossen zu kämpfen, für unsere Stadt zu kämpfen mit dem Evangelium. Gnade für Korinth und Gnade für Hannover. Amen.